Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe Songpoeten-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Zwischenfragen. Das sind die kleinen Songpoeten-Podcast-Folgen, denen ich mit meinen Gästen der kommenden Woche schon mal ein paar grundsätzliche Fragen durchgehe. Und nächste Woche ist bei mir, so wie auch heute, Alexa Faeser. Hallo Alexa.
Hallo.
Wir kommen zu den Fragen. Bist du bereit für die wichtigsten Fragen aller Zeiten?
Ich hoffe. Okay.
Als erstes, was ist der beste Song über oder bei Liebeskummer?
Sometimes It Snows in April von Prince.
Oh, das stimmt. Eine sehr, sehr gute Wahl.
Oh, das ist einfach, oh.
Das ist ein wahnsinnig guter
Wenn ich schon dran denke, kriege ich jetzt schon Gänsehaut, aber ich glaube ja.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Was ist der beste Rat, den du jemals im Leben bekommen hast?
Mach dir nicht immer so einen Kopf.
Hast du sonst dazu tendiert, dir einen tierischen Kopf, um alles
ja,
zu machen?
Ja, leider schon. Das hat sich eingeschlichen. Als Kind nicht. Da ist man ja so frei und da macht man auch so vieles so intuitiv und was richtig Tolles. Und das macht dadurch auch so Bock, wenn man nicht drüber nachdenkt. Und irgendwann fangen die Dämonen an, Sachen zu analysieren oder zu überlegen oder auch zu vergleichen oder nach rechts und links zu schauen. Und auch ich mache das ganz oft. Und mein Kopf ist dann so ein kleines Hamsterrad, was sich dann immer wieder um die gleichen Gedanken so grübelt. Und ich da sehr viel Zeit für investiere, einfach über den gleichen Scheiß immer wieder nachzudenken, der nichts bewirkt, weil es nichts verändert und weil es alles Eventualitäten sind, die meistens überhaupt nicht eintreffen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, und ich schaffe es aber auch nicht wirklich, also ich muss da echt an mir arbeiten, den Kopf öfters mal ein bisschen mehr runterzuschalten, abzuschalten und sich eben nicht den Kopf zu machen.
Was ist dein Lieblingsdrink, wenn du ausgehst?
Das ist jetzt oberfies. Ich mag diese ganzen süßen Ekeldrinks total gerne.
Aber ich meine, da gibt es auch Abstufungen. Reden wir jetzt vom Swimmingpool? Oder?
Dude, ich fange mal an. Also das, wenn du mich so fragst, es wäre auf jeden Fall eine Option.
Swimmingpool wirklich?
Ich finde das echt geil. Ich finde auch Wild Russian gut.
Ja, der ist lecker.
Ich finde auch Pina Colada gut.
Also
ja.
Wir sind aber wirklich hier im Full-Cocktail-Bereich bei dir sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich brauche immer was leicht Süßes. Ich mag aber auch Whisky Sour oder Amaretto Sour. Das mag ich auch ganz gern.
Whisky Sour ist geil, wenn man in so eine gute Cocktailbar geht. Und die dann noch so Ei, da machen die so
Thymian
Ei mit
noch
rein.
Drin, so. Ja, voll. Sehr, sehr stimmt, lecker. Mit Eiweiß.
Ja, genau.
Aber ich bin ja grundsätzlich derjenige, der gar nicht so viel trinkt. Also sehr, sehr selten. Deswegen, wenn, dann muss es ein sehr, sehr guter Cocktail sein, wenn ich dann was trinke.
Na, gute Wahl. Was wird für dich für immer der Song sein, den du mit dieser Corona-Zeit verbindest?
Boah.
Das ist eigentlich, ich finde, das ist eigentlich das kniffligste Frage.
Das ist sehr knifflig.
Ich denke da auch jedes Mal immer wieder neu drüber nach.
Weil witzigerweise habe ich gerade durch diese Sache wenig neue Sachen gehört, sondern mich mehr, und das ist ja bei vielen so gewesen,
um die eigenen Sachen.
Ja, genau, die eigenen Sachen gemacht. Vielleicht eher mal einer von meinen eigenen Songs, die ich gemacht habe. Ich habe zu der Zeit Minibar gemacht. Der ist mir jetzt so prompt jetzt im Kopf, aber es ist jetzt unfair, einen eigenen Song zu nennen.
Nee, finde ich gar nicht. Das ist interessant, weil viele KünstlerInnen, die hier sind, die kommen dann auf einen eigenen Song, weil das für sie natürlich das ist, womit sie sich in der Zeit dann am meisten beschäftigt oder am intensivsten beschäftigt haben sozusagen.
Ja, also ich würde sagen
Minibar.
Macht
schon total Sinn.
Ja. Der ist auch so ein bisschen melancholisch und das ist so ein bisschen Verarbeitung auch von einer Beziehungssache. Und ich glaube, dass gerade Corona bei uns ganzen Künstlern so viel erwirkt hat, dass man so in sich reingeht, weil ich bin ja normalerweise auch derjenige, der gerne in Cafés geht und Leute beobachtet und auch gerne Geschichte über andere schreibt, aber es war ja nicht möglich. Also musste ich viel mehr bei mir selber graben und da kamen so viele Storys noch hoch. Also sind ja auch alle auf dem Album, das dann kommt, drauf und die drehen sich alle halt auch um vergangene, sehr heftige Situationen, die man im Leben hatte und das ist bei Corona wieder hochgekommen, ja.
Gar nicht mal so schön.
Nee, nicht so wirklich.
Was ist dein peinlichster Lieblingsfilm?
Mein peinlichster Lieblingsfilm? Ich finde den gar nicht so peinlich, aber viele andere. Die nackte Kanone 2,5.
Was? Ist doch nicht peinlich.
Ist nicht peinlich, ne? Okay, ich finde den auch ziemlich geil. Aber es gibt Leute, die finden den peinlich.
Nee, überhaupt nicht.
Also, ich finde den geil.
Den ersten und den zweiten. Den dritten können wir,
wie du sagst, ein bisschen. Der zweite ist einfach unangefochten krass. Ja. Gut, dann überlege ich nochmal, was ich noch für Lieblingsfilme habe oder peinliche Filme. Oh, was ist denn richtig peinlich?
Was war denn nochmal, was war denn bei Nackte Kanone 2,5? Ist das mit der Hypnose, ne? Nee.
Das ist mit Nackte Kanone 2,5, das fängt an, wo sie doch diesen Eimer mit den Tränen hat und so, mit Dr. Meinheimer im Rollstuhl und so. Was? Das Schlimme ist, man muss jetzt schon wieder lachen, wenn man darüber redet. Ja.
Teltot, Toltet.
Ja, genau. Schöner Pelz, der muss aber ordentlich gebürstet werden und sowas.
Egal, wo ich hingucke, so alles erinnert mich an sie.
Ja. Wen? Genau. Und dann will hier, das ist doch Kid Minneapolis. Nein, war das nicht Sam Cincinnati? Diese Boxanalogie da. Oh Gott, das ist schlimm, da kann man sich recht reinsteigern, die Sache. Das ist echt furchtbar. Ja, also es ist halt natürlich so ein ganz alter Slapstick-Humor und Zuckerhumor, ja, den ich halt mega abfeiere und so.
Aber wer sagt denn, dass das peinlich ist? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Menschen
sagen. Es gibt schon Leute, die sagen, was, sowas schaust du oder so?
Was ist denn los mit den Leuten?
Ja, ich weiß auch nicht. Aber siehst du, aber wir sind ja auch, wie gesagt.
Eine Generation.
Ja, deswegen finden wir das auch irgendwie geil. Aber lass mich nochmal kurz überlegen, ob es das richtig Peinliches gibt. Ich meine, ich habe ja auch so viel gesehen, aber ich weiß nicht, ob das immer peinlich ist.
Nee, wenn du es nicht peinlich findest, ist es ja schon mal, ist ja eigentlich auch ganz
eigentlich
gesund.
Eigentlich finde ich ja nichts peinlich so richtig. Also
ist ja
höchstens
gut.
Dinge, die ich mache, aber. Ja. Nee, also wie gesagt, da haben ein paar Leute immer gesagt, dass sie es peinlich finden mit einer nackten Kanone. Ich finde es auch nicht peinlich, aber ich sage jetzt so gut, ich bleib dabei.
Okay, sehr gut. Von wem bist du richtig Fan?
Ja, ich habe es auch schon, also ich glaube, das weiß irgendwie fast schon jeder, Prince, dass ich krasser Prince-Fan bin, aber.
Du hast auch gesagt, lustigerweise in einem Interview vor vielen Jahren, als er noch gelebt hat, hast du gesagt, wenn der mal stirbt, rücken alle einen Platz weiter auf.
Das stimmt. Absolut. Das muss man auch sagen. Und der ist ja auch unangefochten immer noch für mich eines der größten
Talente.
Aber
ich finde, es ist keiner aufgerückt. Also der Platz bleibt halt leer, den er hatte sozusagen.
Oder?
Und dann geht's ab Platz zwei halt weiter.
Ich finde es halt krass, wie man so krass talentiert sein kann. Das macht einem fast schon selber Angst. Ich glaube, wenn es nur so Leute geben würde wie ihnen, würde ich, glaube ich, auch gar keine Musik machen. Ich glaube, ich mache nur noch Musik, weil das so weit vorne ist, dass man eh weiß, dass das unerreicht ist. Und das gibt einem immer noch so das Gefühl, ja, das ist ja eh unerreicht.
Aber
so,
vielleicht kannst du mir das mal anbieten. Das ist etwas, was ich alle Prince-Fans frage. Also ich war auch immer, ich mochte Prince auch immer. Ich habe so ein, zwei Lieblingsalben von ihm und so, die ich ganz oft höre. Aber es gibt etwas, was mir nie so einer richtig erklären konnte von den Menschen, die so richtig Prince-Fans sind. Und zwar, ich finde an dem so erstaunlich, oder so zumindest empfinde ich das so, dass der quasi bei allen Songs, und es wurde später immer schlimmer, in Anführungsstrichen, dass ihn irgendwann nur noch die Ideen der Songs interessiert haben. Und er irgendwie, also ich finde, es gibt so Songs, da hat man das Gefühl, er geht nach der Hälfte aus dem Studio und der Rest der Band spielt irgendwie noch weiter und weiß gar nicht mehr, ob sie jetzt aufhören sollen. Also ich finde zum Beispiel, ein bekannter Song, bei dem das ganz extrem ist Get Off.
Ja.
Weil der am Schluss so auseinanderbröselt, dieses Lied, der hat gar keine eine Idee für ein Ende. Und man hat wirklich das Gefühl, er ist gar nicht mehr da. Und die, können wir jetzt aufhören zu spielen oder sollen wir noch weiterspielen und so, dass die Band sich das so zuraunt irgendwie.
Ich finde deine Erklärung, die du gerade abgegeben hast, dass er nur noch die Idee des Songs gut findet, das kann ich voll nachvollziehen.
Ja.
Ich glaube, je mehr Musik man macht, und er hat ja einen unfassbaren Katalog an Songs, einfach, das ist unfassbar.
Er hat ja quasi auch in seinem Studio gewohnt.
Ja,
also
voll.
Paisley Park war ja irgendwie, da waren ja zwei, drei Studios, wo er irgendwie gleichzeitig aufgenommen hat. Auch
so,
und
so krass. Und er hatte ja seine Band auch, die waren ja fest angestellt. Die haben jeden Tag mit ihm 6 Stunden geprobt.
Das ist
crazy. Ne? Also
es
ist halt einfach, ja, aber das ist schon, weißt du, das ist ja schon nicht nur manisch, sondern das ist halt einfach schon, der hat das wirklich krass gelebt.
Absolut.
Ne? Das ist so. Und dann irgendwann in diesem Schaffensprozess, der ja auch immer ähnlich abläuft, irgendwann zu sagen, boah, das ist mir nicht mehr schnell genug. Also ich glaube, es ist dann irgendwann auch so dieses, das hat sich dann so abgenutzt, was fertig zu machen. So wie für einen Künstler dann irgendwann, wenn er schon 1000 Bilder gemalt hat, dann vielleicht nur noch Picasso-artig irgendwelche Striche machen will. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, ich ertappe mich selbst dabei, dass ich manchmal die Idee eines Songs so viel grandioser finde als dann die Umsetzung.
Ja.
Und skizziere das manchmal auch nur so und bin dann schon wieder bei der nächsten Sache. Und ich kann mir vorstellen, dass er dadurch, dass er auch sein Leben lang halt immer so viel gemacht hat und schon alles geschrieben hat, und er hat ja auch schon alle Hits gehabt. Weißt du, da, wenn dir jemand sagt, ja, schreib doch bitte nochmal ein Purple Rain oder so, dann muss der ja müde lächeln, weil er sagt, ja, den gibt's ja schon, weißt du so.
Na.
Und wie willst du dich dann selber da noch, du kannst dich ja selber da gar nicht mehr imitieren, so, das ist so. Das ist sowieso das Schwierige beim Künstlerdasein, wenn dir jemand sagt, mach doch nochmal sowas wie. Und du sagst, ja eben, das gibt's halt schon und das machst du nicht nochmal. Also du willst ja immer was Neues schaffen. Und wie willst du dann als Künstler, wenn du dann schon diese ganzen Millionen Songs hast, noch was Neues kreieren? Und ich glaube, dass irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst, ja, das sind dann wirklich nur noch Songskizzen. Und ich glaube, dass das am Ende auch bei ihm so war. Ich kann
ist auch, so Songs ausarbeiten ist auch das Mühsamste im Studio.
Auf jeden
im Studio.
Fall super anstrengend.
Naja.
Und es ist auch nervig, weil manchmal hast du eine Strophe und eine Refrain und das funktioniert für dich, und die zweite Strophe, die fühlt sich an wie ein Fremdkörper. Und denkst du, warum muss ich denn jetzt nur eine zweite Strophe dafür haben? Das passt eigentlich gar nicht. Und klar machst du die noch und kriegst mal auch irgendwie hin, aber es ist manchmal schon Schwerstarbeit auch so, weil du willst ja, es muss ja alles irgendwie da auch reinpassen, ne?
Ja.
Also deswegen, also er ist ein Idol, aber ich finde auch ganz viele aktuelle Künstler mega geil. Ich finde halt auch so eine Halsey oder eine Dua Lipa mega, mega genial. Und so eine Doja Cat und so, die so ein bisschen abgefahrener ist oder so. Ich finde alle Frauen, die sich so in der Neuzeit so recht emanzipiert haben und so sehr frei musizieren, das finde ich total geil. Und in Deutschland gibt es ja auch eine Menge, die das jetzt gerade auch machen, gerade im Rap-Bereich. Da gibt es ja unfassbar viele Frauen, die das auch echt, denen das so wurscht ist, wie was bewertet oder wie was eingeordnet wird. Und das bewundere ich sehr, das finde ich richtig gut.
Was ist der beste Geruch der Welt?
Jardin sur le Nil von Hermès.
Das hätte ich auch gesagt. Was ist das größte Brettspieltrauma deiner Kindheit?
Sind wir wieder beim Brettspiel.
Ja, Brettspiele werden nächste Woche in der großen Folge nochmal eine große Rolle spielen für alle ZuhörerInnen. Aber was war so in der Kindheit das Brettspiel, wo du so gedacht hast, oh, wo du am liebsten alles vom Tisch geworfen hättest?
Das Lustige ist, mein Bruder, der war ja sozusagen mein Sparringspartner da, also derjenige, der das mit mir gemacht hat oder mit meiner Oma oder meinen Eltern, meiner Mutter meistens. Mein Bruder wollte immer gewinnen. Und bei mir war es so, mir war es tatsächlich ein bisschen wurscht. Also ich habe da nicht so, wollte ja nicht gewinnen. Ich fand das Spielen an sich irgendwie geil. Ich wollte immer spielen. Also am besten lang, so dass so eine Pattsituation irgendwann gibt und man nochmal wiederholen muss. Hat natürlich alle total genervt. Weil tatsächlich, mein Bruder wollte immer gewinnen. Und der hat auch tatsächlich geschummelt. Und ja, wenn er das jetzt hört.
Du hast alles gesehen.
Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, so ein richtiges Gewinner.
Was hast du denn mit dem gespielt?
Monopoly.
Aber Monopoly
Hotel.
Dauert 100 Jahre. Ja. Monopoly ist so ätzend lang, weil es lange dauert, bis überhaupt alle die Straßen verkaufen.
Voll. Und ich weiß nur, dass da regelmäßig, egal mit wem man gespielt hat, die Würfelzahlen so hingeschummelt worden sind, dass die Schlossstraße dann immer dann. Du weißt es so, dass irgendwie hat jemand immer die Schlossstraße gehabt und gesagt, ja, das kann doch jetzt nicht sein. So. Was hast du da? Also Monopoly Hotel.
Ja, kann ich mich auch noch gut erinnern. Es hat so Bock gemacht, immer aufzubauen, diese
voll,
Plastikhotels.
Das war mir, und vor allen Dingen sahen die eigentlich voll schäbig aus, aber ich fand die richtig geil.
Damals,
also damals
ich
so alles aufgebaut, so habe ich wirklich 2 Tage stehen lassen, so, weil das so, boah, guck mal hier.
Das war ein cooler Aufbau. Ich hatte damals Spukschloss, das war auch ein geiles Spiel. Da hat man so eine Art Schlossturm aufgebaut, wo man so rumlaufen musste und
Ach, krass, mir sagt das irgendwas.
Da muss man oben immer so einen kleinen Schädel reinwerfen und der kam immer an der anderen Seite raus. Also ob man Glück oder Pech hatte.
Abgefahren, sowas finde ich auch gut. Oder Cluedo oder sowas.
Ja, stimmt.
Ja, das fand ich alles gut. Also sämtliche Spiele. Dann gab es natürlich auch noch so, wo ich ganz jung war, so Nilpferd in der Achterbahn oder sowas. Ja. Ne? Das fand ich irgendwie auch toll. Dann später irgendwie so Spiele wie Therapy oder Tabu oder so. Ne? Ja. Also so ratische Sachen so. Also ich mag das generell total gerne, aber ich bin nicht derjenige, der gewinnen muss. Also da habe ich gar nicht so einen Ehrgeiz, bei allen anderen Sachen schon. Also
ja. Was ja heutzutage sind ja ganz viele Brettspiele so kooperativ, wo man dann zusammen was schaffen muss und nicht mehr so gegeneinander spielt.
Das würde mich viel mehr nerven, weil da bin ich wiederum derjenige, der genervt ist, wenn man jemanden hat, der so auf der Leitung steht. So, weißt du, so und so, oh nee, wie soll ich es denn noch anders erklären? So.
Okay, die vorletzte Frage ist Beatles oder Stones?
Oh, das ist super schwer. Ich weiß, dass ich in meinem Song darüber singe. ich werde mich trotzdem für die Beatles entscheiden.
Also eine Wahl, die ich begrüße.
Ja. Aber auch, weil ich deren Werdegang und deren musikalische Schaffen, also deren Morph sozusagen, also Metamorphose so krass finde. Also ich finde einfach diese Metamorphose als Künstler so bewundernswert und das wünsche ich auch allen Künstlern, dass man die macht. Und so. Und die Stones haben einen Sound invented, das ist keine Frage, das ist eine unfassbare Band. Aber den haben sie am Anfang gehabt, den haben sie jetzt auch noch. Und bei den Beatles, die haben einfach, das ist genial. Also das ist schon eine geniale Geschichte.
Aber man merkt schon, dass es quasi diese extreme Reibung, man will, ist ja eigentlich eher geneigt, Krieg zu sagen, zwischen McCartney und Lennon irgendwie brauchte, um das irgendwie so zu erschaffen, hat man so das Gefühl immer, finde ich.
Voll, obwohl jeder für sich genommen und auch McCartney ein unfassbarer Songwriter ist, ne? Ich würde auch gar nicht die Box jetzt aufmachen wollen, wer der Bessere ist, weil das kann man nicht sagen. Also jeder hat unglaubliche Songs, hat Musikgeschichte geschrieben mit den Songs, eine Ära gegründet von Songs und viel, viel toller noch Songs, die zeitlos sind, die an ihrer Aktualität nichts verloren haben, also die du heutzutage auch noch veröffentlichen könntest und dann, wo jemand sagen würde, ja, das ist so geil gemachte Indie-Mocke oder aber die immer noch so zeitlos wären und so und auch vom Songwriting her und auch geniale Texte und was soll man da sagen, also ich finde es aber auch schwer, so die beiden Bands miteinander zu vergleichen, weil ich finde schon, dass die so von Grund auf total unterschiedlich sind. Ja. Aber beide super genial, na klar.
Wer ist denn bei Blur oder Oasis? In welchem Team bist du da?
Oh, ist auch schwer. Das ist auch eine sehr, sehr schwere Frage. Das ist auch wieder schwer. Oasis haben auch einen Sound invented, ne? Also
ja,
das ist
aber,
so,
der hat aber sich schneller Sound, abgenutzt.
Ja, das
die
stimmt.
Haben sich nicht weiterentwickelt irgendwie.
Also Damon Albarn ist schon ein genialer Typ.
Ja.
Also vielleicht ihn als Person einfach mal rauspicken. So. Den Rest von der Blur-Band weiß ich nicht, wie ich den einschätzen kann. Ich würde jetzt mal Damon Albarn sagen,
ja.
Weil ich den schon genial finde.
Aber der, ich glaube, ja. Der Gitarrist von Blur, der hat doch, ist das nicht auch der, der nachher mit Robbie auch Songs geschrieben hat? Und
das
so?
Stimmt. Ja, auch, also klar. Naja. Ich meine, das ist eh gemeint, dass ich mich jetzt über Welster-Bands so überlege. Also hier,
top
völlig 100.
In Ordnung. Ich finde, ich habe dich in diese Frage getrieben.
Ja, aber es ist schwer, weil ich finde beide Bands unglaublich gut, obwohl ich sage, Damon Albarn ist noch vielleicht noch ein kleines Stückchen weiter vorne.
Ist auch ein bisschen niedlicher als die Gallagher-Brüder.
Das stimmt. Mit dem weiß man nicht, wie es immer endet. Ne?
Und jetzt die letzte Frage. Was ist das unterschätzteste Instrument der Welt?
Ich überlege gerade, ob es ein unterschätztes Instrument gibt. Bestimmt.
Gibt bestimmt unterschätzt.
Aber
also,
ich kenne ja eher Instrumente, die nicht unterschätzt sind, die es immer wieder gibt und die ich nicht hören kann. So die ich schlimm finde.
Didgeridoo.
Das finde ich cool, weil ich hatte meine Jamiroquai-Ära.
Das ist aber auch die einzige Platte, auf der es erlaubt ist auf dieser Welt. Ich glaube, die Ärzte haben irgendwann so einen Button entwickelt, den sie dann immer auf die Platte gedrückt haben, wo drauf stand 100% Didgeridoo-freie Musik.
Also gut, Didgeridoo ist natürlich schon speziell, das stimmt. Auf dem Jamiroquai-Album funktioniert es perfekt.
Das stimmt.
Ja, so Quetschkommode mag ich eigentlich auch nur bei so Astor Piazzolla-Sachen oder so, weißt du, so bei richtig so argentinische Tango oder so. Ansonsten, wenn jetzt jemand in der Gasse sitzt und irgendwelche alten Volkslieder damit spielt, so, das kann ich nicht ertragen. Das geht leider nicht.
Aber was ist denn unterschätzt?
Unterschätzt. Okay.
Ich finde zum Beispiel Triangel ist sehr unterschätzt. Triangel ist wirklich ein Scheißinstrument, aber wenn das einer richtig gut spielen kann, ich war mal auf irgendeinem Konzert, ich weiß nicht mehr, was es war, in der Wuhlheide, sogar Foo Fighters oder so gewesen sein, und da hat jemand ein Triangel-Solo gespielt. Oder Deichkind war das, glaube ich mal.
Ich danke dir so sehr. Weißt du warum? Ich habe nämlich, bevor ich in den Schulchor getreten bin, habe ich in einem Orchester gespielt. Und was habe ich gespielt? Triangel, weil ich ja kein anderes Instrument konnte. Klavier gab es da nicht.
Ja.
Und ich war tatsächlich dort und habe halt zu diesen Stücken Triangel gespielt. Und das haben alle anderen so gedisst. Und ich habe aber gesagt, das ist aber voll wichtig, weil ich muss meinen Einsatz und die Momente und auch Triangel, wie man sie, dass die wirklich diesen Ton gibt, den sie geben soll. Und das ist schon speziell. Also
das
es ist nicht sehr, also so, es ist nicht so, dass es nicht ein krasses Instrument ist.
Also wenn das einer richtig spielen kann, so, dann ist das ja richtig ein Percussion-Instrument.
Ja,
eigentlich.
Voll.
Und dann auch dadurch, dass man quasi den Ton dann abhält und dann wieder anschlägt und so, dadurch macht die so einen sehr speziellen Sound. Und wie gesagt, als ich dieses
geil.
Solo gesehen habe,
habe ich das
erste Mal Triangel verstanden, sozusagen.
Das finde ich aber geil, dass du das sagst. Also das so stimmt. Ja. Das ist unterschätzt. Wahrscheinlich ist auch sowas wie Becken unterschätzt am Ende, weißt du, wenn jemand so ein Crashbecken nochmal irgendwie setzt, was ja entscheidend für so ein großes Stück ist. Was könnte noch unterschätzt sein? Ich überlege gerade, ob es moderne Instrumente gibt. Ich finde zum Beispiel total abgefahren ist dieses Theremin, was so Geistersounds gibt.
Ja, das stimmt.
Und das ist, glaube ich, ein bisschen unterschätzt in dem Sinn, dass es sauschwer ist zu spielen.
Allerdings.
Ich glaube, es ist eines der schwierigsten Instrumente, die es gibt. Ja. Um da überhaupt einen Ton zu erzeugen, das ist schon eine Wissenschaft für sich. Ja. Und dann aber auch noch in Tonhöhen zu spielen, muss wohl richtig krass sein.
Ja, man hat da so eine Antenne quasi vor sich und man geht mit der Hand dann so dran. Und ich glaube, die horizontale Bewegung der Hand ist die Tonhöhe und die vertikale Bewegung ist die Schwingung des Tons.
Das ist abgefahren, ne?
Ja, ja.
Und das heißt ja, du hast ja keinen Anhaltspunkt. Es geht ja, du hast im Grunde nur dein Gefühl, was du setzen kannst und mehr nicht. Und ich glaube, dass es richtig schwer ist. Und ich glaube, es ist nur in der Hinsicht unterschätzt, dass die Leute nicht wissen, wie schwierig es ist, einen richtig guten Theremin-Spieler, Spielerin irgendwie zu sehen. Also wenn das jemand richtig gut kann, ist das wirklich eine Raketenwissenschaft.
Ja, das stimmt. Ja. Über Raketenwissenschaft, das Hin- und Herziehen und wie man da ankommt, wo du heute bist, reden wir nächste Woche in diesem Podcast, lieber Alexa. Ich freue mich sehr auf die Folge mit dir und ich kann euch zu Hause nur raten, hört nächste Woche wieder rein hier bei den Songpoeten, wenn Alexa und ich uns unterhalten, weil das ist ein ganz tolles Gespräch, das euch da erwartet. Vielen Dank für jetzt, lieber Alexa.
Ich danke dir.
Und bis nächste Woche, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song Wann immer wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.